Isa, was machst du denn bitte für Sachen? Jetzt sprengst du den Sendetermin der heutigen Folge und die hätte ja eigentlich schon letzte Woche erscheinen sollen. Und jetzt kommst du auch noch zu spät. Was soll denn das?
Entschuldigung.
Jetzt, ne? Nicht immer alles auf deine Krücken hier schieben.
Ich spüre eine kleine oder ich höre eine kleine Gereiztheit bei dir heraus. Die ist auch total gerechtfertigt. Sorry for that, aber sorry vor allem in Richtung unserer HörerInnen. Ich hatte so eine kleine Fuß-OP, also jedenfalls dachte
Ja.
ich, die wäre klein.
Der Fuß sieht auch sehr groß aus jetzt.
Und das Blau ist nicht nur der Verband, nein. Ja, mir ist eine kleine geplante Fuß-OP dazwischen gekommen, die ich komplett unterschätzt habe. Also vor allem was den Schmerzpegel betrifft und dieses ganze Wundmanagement danach. Vielleicht mal zur Einordnung, ich habe so eine Fußfehlstellung schon seit ich Kind war und ich konnte zuletzt eigentlich gar nicht mehr schmerzfrei gehen und dann ja nach ewigem Hinauszögern und Ausreden finden, habe ich mich dann mal unter das Messer gelegt und ja, den Rest kennst du ja. Ich habe dich ja an dem Heilungsprozess und auch davor intensiv teilhaben lassen, ne?
Ja, also liebe HörerInnen, ich habe Bilder aus dem OP bekommen sogar.
Ja, du hast geschrieben, bist du schon raus? Und dann habe ich gesagt, nö, quasi.
Ist da nicht Handyverbot?
Keine Ahnung. Nee, die haben mir sogar gesagt, bringen Sie ein entspannendes Hörbuch mit. Habe ich auch gemacht, aber der Chirurg hat mir mal zwischendurch Fragen gestellt. Ich war ja nicht in Vollnarkose. Der hat mir mal Fragen gestellt. Also, das heißt, also das Hörbuch habe ich dann auch irgendwann ausgemacht und das kann auch das Geräusch der Fräse auch
Ach
nicht
ja.
überdecken.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber gern geschehen, du weißt ja, Katrin. Ich
Ja.
schreibe, Sharing is caring, sehr groß in unserer Freundschaft. Hier wird alles geteilt. Aber vielleicht an der Stelle mal ein Cut. Und genug zu meinem kaputten Fuß, widmen wir uns mal einem ganz anderen Patienten, nämlich der Gaming-Szene. Ne? Das haben wir ja schon angekündigt. Ich meine, wir können ja keine ganze Staffel über Nazis im Netz machen und dieses Thema am Ende aussparen. Denn an einigen Stellen in der Gaming-Welt machen sich bereits tiefbraune Verfärbungen bemerkbar, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen. An dieser Stelle aber jetzt noch einmal hochoffiziell herzlich willkommen bei Mind the Tech, nicht dem Gesundheits-, sondern dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast aus dem hohen Norden von und mit Katrin.
Und Isa.
So, so viel Sorgfalt muss sein.
Ich weiß gar nicht, ob es in dem Zusammenhang überhaupt angebracht ist, aber ich habe mich echt auf diese Folge gefreut. Ich habe ja schon immer gerne Computer gespielt. Ich weiß noch, wie wir uns früher nach der Schule immer bei mir getroffen haben und dann Summer Games, Winter Games und California Games gedaddelt haben.
Gab es auch die Herbstgames?
Nee, die gab es nicht.
Ich vermisse die Frühlings- und Herbstgames.
Ja. Und das natürlich im Multiplayer-Modus, wo man dann den Joystick immer weitergereicht hat.
Das kann sich die Jugend von heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Damals war Gaming noch richtige Arbeit.
Ja, und wie? Also gerade diese Summer- und Winter Games und California Games, da musst du so richtig Arbeit am Joystick abliefern.
Das klingt falsch.
Ja, das stimmt.
Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter.
Ja,
Hier gibt es
danach.
nichts fehl zu interpretieren. Mach weiter.
Danach gab es dann so unendlich lange LAN-Partys. Weißt du, wenn wir echt unsere riesigen Röhrenmonitore und diese riesigen, schweren PC-Tower und natürlich auch noch Kabelkisten durch die Gegend geschleppt und dann stundenlang versucht, ein Netzwerk einzurichten und dann haben wir nonstop Game of Empires gespielt.
Okay, was worum ging's da?
Du musst halt ein Volk aufbauen und dann die anderen angreifen.
Ach so.
Ja, alle platt machen. Habe ich nie geschafft. Ich habe immer so meine Farm aufgebaut und so ein bisschen Heyday gespielt
Ich
eher.
versuche bis heute noch ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, genau.
Warum war das so schwer?
Weil es früher, da musstest du halt das Netzwerk komplett selbst aufbauen und da gab es so ganz komische Netztopologien mit Token Ring und sowas. Ja, nee, es war alles ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja. Und Treiber musstest du noch von Hand installieren, da wurde nichts automatisch erkannt.
Ach du Scheiße.
Ja. Aber jetzt spiele ich eigentlich nur noch Diablo und ja, halt auf dem Handy so ein bisschen Blockblast oder sowas. Mhm. Und ja, ganz wenig auch mit Community, sondern eher so für mich allein. So nach der Arbeit schön entspannt durch die Landschaft laufen und irgendwelchen Biestern auf den Kopf hauen, bis sie irgendwelche Items droppen. Das ist so für mich Entspannung pur.
Schön, ich freue mich. Ich freue mich, dass du da auch dein Ventil gefunden hast. Ja, für mich waren Games auch ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Kindheit und Jugend auch. Das ging bei mir, würde ich mal sagen, so Ende der 1980er los, so mit diesen ganzen Nintendo-Sachen, NES, Super NES, Game Boy. Ich habe ja noch ein Game Boy im Original. Und später folgte dann der Umstieg auf die PlayStation. Es war eine logische Konsequenz, würde ich sagen. Also ich für meinen Teil, ich glaube, das unterscheidet uns ein bisschen. Ich war ein Konsolenkind. Mhm. Aber eins sage ich dir, Katrin, also es war unter uns. Es gab echt eine Zeit, ich sag mal so, ich glaube, ich habe da wirklich ganz hart mit der Exmatrikulation aus der Uni geflirtet, weil ich einfach viel lieber GTA und PES, also Pro Evolution Soccer, gespielt habe. Richtig coole haben ja nicht FIFA gespielt, sondern PES. Nur, dass es hier mal gesagt sei, und das habe ich meinen Vorlesungen wirklich vorgezogen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war zum Teil auch nicht mehr gesund. Das war knallharter Eskapismus. Und irgendwie, frag mich nicht wie, habe ich es aber irgendwie geschafft, rechtzeitig davon abzulassen und doch noch irgendwie einen Uni-Abschluss zu bauen. Don't ask me how.
Ja, das kann nicht jeder.
Das ist eine Kunst.
Ja, aber daran sieht man, Games und Jugendkultur, das hat echt so eine symbiotische Verbindung. Aber auch darüber hinaus haben Games Ankerpunkte, die tief in unsere Gesellschaft und ihre Communities ragen. Gaming ist zu einem integralen Bestandteil unseres Zusammenlebens geworden. Es bietet Entspannung, bringt Menschen zusammen und fördert die kulturelle Vielfalt sowie den kreativen Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Hintergründen und Altersgruppen.
Kurze Frage, war das bei euren LAN-Partys auch so oder wart ihr einfach...
Also wir waren ja schon...
Homogene Gruppe an
Nerds. Nee, wir waren schon diverse, weil ich ja als Frau mit Migrationshintergrund...
Wie wir letzte Folge festgestellt haben.
Also ja, ich war die Diversität. Ja, aber wo Licht ist, ist halt auch Schatten. Gaming kann problematische Auswirkungen auf die Gesundheit haben, die sozialen Beziehungen, auf den Uni-Abschluss.
Genau.
Und die psychische Stabilität. Es kann problematische Ideologien fördern, ihnen gar eine Art Zuhause geben. Und zwar in dem Game selbst. Die Liste an Spielen mit problematischem Plot ist umfangreich. Darunter befinden sich nicht wenige, die in Nazi-Deutschland spielen, beziehungsweise sich Motiven der Nazi-Ideologie bedienen. Wikipedia listet auf einer eigens zu diesem Thema angelegten Übersichtsseite knapp 100 Titel auf.
Ja, und um zu verstehen, warum das nicht unproblematisch ist, müssen wir an dieser Stelle einen kleinen Zeitsprung zurückmachen ins Jahr 2014. Ihr wisst ja, liebe HörerInnen, kleine geschichtliche Exkurse sind die Sättigungsbeilage einer jeden Folge von Mind the Tech. Ohne geht es einfach nicht. So, und in diesem Jahr 2014 nahm eine Online-Kontroverse namens Gamergate ihren Lauf. Was mit einem persönlichen, aber öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen dem Spieleentwickler Aaron Johnny und dessen Ex-Freundin und Branchenkollegin Zoe Quinn, inzwischen übrigens non-binär, begann, weitete sich schnell zu einer Art Flächenbrand aus, der in der Videospiel-Community begann und rasch auf die gesamte Internetkultur übersprang. Johnny warf Quinn vor, eine Affäre mit einem Spielejournalisten gehabt zu haben, um positive Berichterstattung über ihr Spiel Depression Quest zu erhalten. Das Ganze schaukelte sich zu einer heftigen Debatte über Sexismus in der Welt der Videospiele hoch und hatte mitunter sehr hässliche Züge. Beleidigungen und Morddrohungen, vor allem gegen Frauen, die sich öffentlich positionierten, kamen nicht nur einmal vor. Den Ton in der heftig geführten Debatte gaben vor allem männliche Gamer aus dem rechten Spektrum an, so dass sich am Ende die einzelnen Gruppierungen miteinander vermischten. Rechte Trolle, Nationalisten, Antifeministen und Rechtsradikale, alles ausgetragen auf dem Rücken der Gaming-Szene und flankiert durch rechte Medien wie etwa Breitbart News. Wo übrigens der Schauspieler Adam Baldwin den Hashtag Gamergate überhaupt erst initiierte. Übrigens nicht verwandt mit einem der 80 Millionen Baldwin-Brüder. Wirklich nur Zufall, dass sie den gleichen Nachnamen haben. Aber damit nicht genug. Die Berührungspunkte mit der rechten bzw. rechtspopulistischen Netzszene begünstigten am Ende auch die Alt-Right-Bewegung, zu Deutsch alternative Rechte. Eine Art Sammelbecken rechtsgerichteter Ideologien und Gruppierungen, die oft extreme Ansichten hinsichtlich Rasse, Ethnonationalismus, Konservatismus und Anti-Establishment-Haltungen verbinden. Sie betont oft Themen wie White Supremacy, Rassismus und Antiglobalismus und hat den Wahlerfolg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2015 durchaus mitbegünstigt. Die Alt-Right-Bewegung kommuniziert und organisiert sich vor allem online und in den sozialen Medien.
Und ist längst in die Gaming-Kultur eingedrungen. Mhm. Und zwar, wie die Alt-Right-Bewegung und die neuen Rechten nun mal sind, nicht offensichtlich. Sondern die Infiltration wird erst auf den zweiten Blick erkannt. Und wenn ihr denkt, wir reden jetzt über Call of Duty World War II oder Wolfenstein, da liegt ihr falsch. Wir sprechen über Pokémon Go. Indem du ja wie bei so einer Schnitzeljagd durch die Gegend läufst, aber nicht einen Schatz suchst, sondern eben diese süßen, kleinen, bunten Pokémons. Und dazu steuert man Pokéstops an oder auch Gyms. Und genau für diese Stops hat Andrew Anglin, einer der führenden amerikanischen Neonazis, Flyer erstellt, die dann an diesen Stops ausgehängt werden. Herunterladbar direkt von seiner Nazi-Nachrichtenseite. Das Ganze nannte sich die Pokémon Go Nazi Challenge. Und das Ziel dieser Aktion liegt ja auch auf der Hand. Rekrutierung von jungen Menschen. Und genau so war der Flyer auch formuliert. Super einfache Sätze wie Adolf Hitler war ein guter Mann, so wie ihr Pokémon fängt, hat er andere Monster gefangen, die Juden. Und auch noch ganz klare Anweisungen. Erstens Trump wählen, zweitens einer Nazi-Bewegung beitreten. Es ist echt beängstigend zu sehen, wie rechtsextreme Gruppen die Gaming-Kultur infiltrieren und missbrauchen. Zusätzlich ist es auch super schwer, hiergegen anzugehen. Von der Spieleindustrie wird hier nicht viel kommen, da ja diese Beeinflussung zwar an den Pokestops passiert, aber eben nicht Teil des Spiels ist oder auch digital gelöst werden könnte.
Aber das ist so, als würde man sich hinstellen und sagt, wir haben das Messer zwar produziert, aber können wir doch nichts für, wenn damit jemand abgestochen wird.
Genau so.
Das ist doch total traurig.
Ja, aber zum Glück gibt es AktivistInnen, die losziehen und die Pokestops von diesen Flyern befreien.
Sehr gut.
Anders sieht für mich die Sache bei den Gebieten aus, an denen Pokémons erscheinen. Ich habe während unserer Recherche gelesen, dass in Bosnien einige Menschen auf Minenfelder gelaufen sind, nur um Pokémons zu fangen. Oder auch auf Militärbasen werden immer wieder Leute geschnappt.
Unglaublich.
Ich glaube, in Hamburg ist sogar jemand in die Alster gefallen, weil er irgendwie nur aufs Handy geguckt hat. Ja. Aber den Höhepunkt der Pietätlosigkeit haben die Pokémon-Jäger gebracht, die in Auschwitz mit ihren Handys Pokémons gejagt haben.
Wow.
Einige Bilder zeigen sogar ein Smogon, also ein Gift-Pokémon, in einer Gaskammer. Niantic hat hier jedoch nachgebessert und es gibt nun gesperrte Areale, hierzu gehören auch Friedhöfe. Aber mal ganz ehrlich, ist es doch irgendwie traurig, dass sowas von Softwareseite unterbunden werden muss. Also warum muss das, also wer nimmt denn sein Handy raus und spielt Pokémon an solchen Orten? Ja, leider wahrscheinlich die Menschen, bei denen das rechte Gedankengut den gesunden Menschenverstand verdrängt hat.
Möglicherweise. Und das ist noch übrigens sehr nett formuliert von dir. Ja, und wie man am Beispiel Pokémon sehen kann, rechte Ideologien bahnen sich ihren Weg überall dahin, wo sie hin möchten und suchen sich folglich ihre Schnittmengen, um in vermeintlich geschlossene Systeme einzudringen. Das ist beim Gaming leider nicht anders. Im Gegenteil, am Beispiel Gaming sieht man, wie einfach es am Ende sogar ist, wie eine Blaupause für feindliche Übernahme.
Das stimmt,
ja. Hast du auch gerade sehr schön beschrieben. Ja. Das Traurige bei dem Ganzen ist, die bis hierher genannten Beispiele, also Nationalsozialismus als dramaturgisches Element in Games, Gamergate, Judenjagd per Pokémon Go, das ist noch längst nicht alles. Es gibt noch weitere Bezugspunkte, die wir, wenn wir das ganze Thema vollständig betrachten wollen, nicht ausklammern können. So, hier kommt zum Beispiel noch einer. Rechtsextreme Gruppierungen adaptieren in ihrer Außendarstellung mit einer beinahe schon an Arroganz grenzender Selbstverständlichkeit Designelemente aus der Gaming-Welt, um ihre Ideologie zu verbreiten und sich in Gaming-Communities zu präsentieren. Auch nutzen sie sprachliche Insider-Codes und Memes, um die Gruppenzugehörigkeit attraktiver erscheinen zu lassen. Ein häufiger Referenzpunkt ist zum Beispiel das Actionspiel Grand Theft Auto. Mit seinem hohen Wiedererkennungswert scheint das Design besonders geeignet, die eigene, nicht selten menschenverachtende Propaganda in ein gewohntes Gewand zu hüllen. In diesem Kontext bietet sich die virtuelle Welt von GTA, ist die Abkürzung, als eine perfekte Kulisse für extremistische Botschaften an. Sogar der Islamische Staat hat in der Vergangenheit Gameplay-Szenen aus GTA 5 modifiziert und in einem Propagandavideo namens Grand Theft Auto Salih al-Sawarem verwendet, um Gewalttaten und Angriffe auf Polizisten und Militärangehörige zu zeigen. Am Ende ist die Ideologie also fast schon egal. Hauptsache, der Zugang zu bestimmten Communities ist gewährleistet. Ziemlich pervers. Aber nicht nur GTA wird ideologisch gekapert. Auch der Retro-Pixel-Look der 1980er bzw. 90er Jahre muss dafür herhalten. An die NostalgikerInnen wird also auch gedacht, Katrin, das dürfte dich ja jetzt ein bisschen treffen.
Nicht wahr? Ja, da bricht wirklich ein wenig mein Herz. Da, ja, diese Spiele schon einen emotionalen Wert für mich haben.
Mhm.
Aber anyway, wenn Game Design das trojanische Pferd ist, um sich in Lebensrealitäten vor allem der Jüngeren hineinzuzecken, sind die Plattformen und die sozialen Medien die starken Windpferde, die diese Eindringlinge transportieren. Bereitgestellt werden diese Games zum Beispiel von Steam, Origin oder mein Diablo wird von Battle.net angeboten.
Mein Diablo, genau. Mein Schatz.
Diese Anbieterplattformen werden immer mehr zu Communities. GamerInnen tauschen sich hier zu tagesaktuellen Geschehen aus, laden Artwork hoch oder ja, noch so weitere Sachen. Und ganz weit vorn bei dieser Entwicklung ist auf jeden Fall Steam. Nach eigenen Angaben waren im Jahr 2021 monatlich über 130 Millionen Menschen auf Steam aktiv. Zu Spitzenzeiten waren es gleichzeitig 27,4 Millionen SpielerInnen. Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Und im Gegensatz dazu stehen 26, also die Zahlen 2, 6 ModeratorInnen, die den Community-Bereich der Plattform moderieren sollten.
Moment, ich habe gerade so ein Flashback.
Ja.
Woran erinnert mich das?
Okay, gut.
Letzte Folge einfach hören.
Ja. Und die Hälfte dieser 26 ModeratorInnen arbeitet ehrenamtlich. Und jetzt kommt's, in ihren eigenen Richtlinien betont Steam, dass sie keine möchtegern Moderation wünschen und Regelverstöße bei den offiziellen Moderatoren gemeldet werden oder ignoriert werden sollen.
Also da werden sozusagen die ModeratorInnen schon mal vorverurteilt, falls die sich falsch verhalten?
Nee, du sollst selbst nicht moderieren. Als wenn du nicht Moderator bist. Du sollst da nicht aushelfen. Das sollst du mal schön den 26 ModeratorInnen überlassen.
2, 6.
Ja. Ja, für 27 Millionen SpielerInnen gleichzeitig.
Das ist ja wie so ein Betreuungsschlüssel in der Kita heutzutage. Ja,
das ist
so ähnlich.
Ja, aber diese Empfehlung, Hasskommentare zu ignorieren, scheint doch wie so ein Ratschlag aus den Anfängen der digitalen Kommunikation. Da kannst du dir echt nur an den Kopf fassen und man muss sich dann auch nicht wundern, dass hier auch Rechtsextreme tun und lassen können, was sie wollen.
Hm.
Ja, und neben den eindeutigen Namen für die Avatare und Clans werden auch rechtsextreme Mods erstellt, so wie du das ja auch bei GTA gerade beschrieben hattest. Mhm. Mods sind halt so ja diese Modifikatoren, die Aussehen von Karten, Spielern und anderen Gegenständen im Spiel beeinflussen. Klar, meistens sind sie harmlos, aber einige sind wirklich übel rechtsextrem.
Hm.
Und hier kommt dann noch so der Social Glue hinzu, der die Spiele auch wirklich zum Bleiben bringt. Dieser wird über persönliche Interaktion mit Gleichgesinnten geschaffen, über Chats, aber auch über zusätzliche Kommunikations-Apps wie so Teamspeak, Discord, damit du die Hände frei hast und ja, es ist quasi so ein Gruppenanruf im Spiel. Und hier haben die ModeratorInnen der Spiele keinen Einfluss. Und ja, gesprochene Parolen und Hate Speech sind eh viel schwieriger zu kontrollieren oder auch als Beweise zu sichern als der gute alte Textchat.
Hm.
All das zusammen ist so ein richtiges Ökosystem. Du musst beim Gaming deine Blase gar nicht mehr verlassen.
Praktisch.
Und in jedem dieser ökologischen Komponenten haben sich die neuen Rechten eine Ecke geschaffen, in der sie wirken können. Wichtig ist hier nochmal klarzustellen, dass rechtsextreme Accounts auf Steam, Discord und so weiter nur eine Minderheit sind. Nicht alle GamerInnen sind rechts, nicht alle Rechten sind GamerInnen. Jedoch ist es, wie schon in anderen Folgen diskutiert, ein Teil der Rekrutierungsmaßnahmen und eine Spielwiese für bereits Rechte, die ihre Ansichten verfestigen und Hate Speech platzieren können. Und was passiert, wenn ein Mensch mit Gewaltfantasien auf solche Posts trifft? Das können wir beim Attentat von Halle sehen.
Hm. Spielwiese war übrigens, passt ja super.
Stimmt.
In diesem Fall, genau. Naja, ich denke, wir sind uns da beide sicher, Katrin. Die Gamification rechter Ideologien, auch wenn es nur eine Minderheit ist, ist dennoch kein Randthema mehr. Mhm. Es ist kein Phänomen, das sich in der hintersten Ecke abspielt, sonst würden wir heute hier nicht darüber sprechen. Umso gespannter war ich für meinen Teil herauszufinden, wie sich eigentlich diejenigen dazu äußern, die einen gewissen Einfluss haben, sprich die Verbände und anderweitigen Interessengemeinschaften. Wir haben uns da ja ein bisschen aufgeteilt. Ich schaue mir die Business-Seite an, du die korrigierende Instanz im Hintergrund, also unter anderem den Chaos Computer Club. Mhm. Und fangen wir mal bei dem Business-Repräsentanten an. In dem Fall ist es der Game-Verband der deutschen Games-Branche. Kann ja sein, dass ich von Natur aus etwas naiv bin. Aber ich denke mir, die werden ja so etwas wie ein Wertebild haben. Ein Kodex, aus dem ich klar herauslesen kann, wie sie mit der hier sehr ausführlich beschriebenen Thematik umgehen. Rahmenwerke für EntwicklerInnen und Publisher, sowas. Oder einfach nur eine Meinung haben. Schließlich haben ja Verbände auch einen gewissen Einfluss auf öffentlich geführte Debatten. Also meines Erachtens ist das der Mindeststandard.
Ja, absolut.
So, und mit dem Anspruch bin ich dann durchs Internet und deren Website gewandert, beziehungsweise habe nach Interviews oder anderweitiger Berichterstattung gesucht. Game selbst hat eine ganze Reihe an Positionspapieren vorzuweisen. Und wenn man lang genug sucht, findet man auch tatsächlich etwas. In diesem konkreten Fall ein Faktenpapier aus dem Jahr 2019, welches kurz nach dem von dir eben angesprochenen Attentat von Halle veröffentlicht wurde, als die Debatte um Killerspiele wieder mal hochkochte. Die Position ist klar. Der Verband appelliert dafür, die Gaming-Community nicht pauschal zu verdächtigen und die Verfolgung von StraftäterInnen in den Foren der Community individuell zu betrachten. Man wisse um extremistische Meinungen in manchen Games, betont aber auch zugleich, dass die Games-Branche und die Community dies jedoch ablehnen und Maßnahmen ergreifen, um problematische Inhalte zu filtern und zu entfernen. Und klar, die Behauptung, dass gewalttätige Spieleinhalte die Gewaltbereitschaft fördern, wird zunächst vehement zurückgewiesen. Im Gegenteil, Studien zufolge hat Gaming sogar zahlreiche positive Effekte.
Wer hat die Studien denn bezahlt?
Niemand, der auf LAN-Partys von früher war.
Das stimmt.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass rund die Hälfte aller Menschen in Deutschland Gamer sind. Also in dem konkreten Fall reden wir von 34 Millionen Menschen. Ganz unabhängig von Alter und Geschlecht bei einem Altersschnitt von, das hat mich jetzt wirklich überrascht, 36,4 Jahren. Ergo, man müsse also schon halb Deutschland unter Generalverdacht stellen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist echt ein Punkt. Damit haben sie ja nicht ganz Unrecht.
Nee, das stimmt.
Fundierte proaktive Äußerungen zum Thema rechte Ideologien habe ich aber nicht gefunden. Also nichts, was irgendwie aus so einer intrinsischen Motivation herauskam. Also es war mein ganz persönliches Empfinden. Was die reaktive Kommunikation betrifft, also vor allem Interviews, also das, was auf Anfrage erfolgt, habe ich einiges dazu lesen können, wie der Verband, vertreten durch seinen Geschäftsführer Felix Falk, zum Hakenkreuzverbot in Spielen stand, bevor seitens der deutschen Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle USK bestimmte Lockerungen in Bezug auf verfassungsfeindliche Symbole verabschiedet wurden. Noch kurz vor der Entscheidung im Jahr 2018 sagte Falk, das Hakenkreuzverbot in Videospielen sei ein Verstoß gegen die Grundrechte der Kunst- und Meinungsfreiheit. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Mein persönliches Fazit, also wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Sexismus wird sich schon positioniert, wenn auch in meinen Augen nicht wirklich offensiv und eher leise. Aber die Aussage zu den Hakenkreuzen neutralisiert das Ganze irgendwie schon ein bisschen. Mhm. Wie gesagt, meine Meinung. Da fehlt mir einfach so ein bisschen so eine gewisse Stringenz, vielleicht auch eine gewisse Lautstärke. Bin ich jetzt nun für die fremdenfreundliche Gaming-Kultur oder nicht? Also hier bin ich, glaube ich, nicht die Einzige, die sich da vielleicht eine stärkere Distanzierung der Szene vom Rechtsextremismus wünscht. So etwa wie die Initiative Kein Pixel dem Faschismus. Die macht das richtig cool, finde ich. Das ist eine Initiative von Webseiten, Medienschaffenden, Forschungskollektiven und Entwicklerstudios aus dieser Computerspielekultur, die sich durch antifaschistische Arbeit für ein inklusives Klima in ihren Communities stark machen will. Link dahin setzen wir in die Shownotes. Das ist für mich zum Beispiel ein richtig cooles Beispiel, wie sich da viele zusammentun und auch mit einer gewissen Lautstärke, die ich eben vorhin angesprochen habe, auch da wirklich positionieren. Und das hätte ich mir jetzt persönlich von so einem Verband, der den Rahmen sozusagen so ein bisschen mit kreiert, auch gewünscht.
Ja, definitiv. Über die Initiative bin ich übrigens auch einige Male bei der Recherche gestolpert. Die finde ich auch richtig cool.
Das ist ein Zeichen.
Natürlich muss man das jetzt alles auch mal im Verhältnis sehen. Soll man einer Minderheit, was die Nazi-Gamer nun mal sind, so viel Raum geben? Soll man ihnen eine Plattform geben, die sie ja bekommen, wenn man sich zu ihnen äußert? Getreu dem Motto, ist ja nur eine kleine Gruppe, die da schreit. Aber ganz so einfach ist das nicht. Denn ohne Gegenaktion werden sie sich ausbreiten. Hm. Mick Prinz, er leitet bei der Amadeo-Antonio-Stiftung das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy, welches sich mit Rassismus und Antisemitismus in Online-Games auseinandersetzt, sagt ganz klar, Neonazis nutzen eigentlich immer da Räume, wo man ihnen die Tür nicht vor der Nase zuschlägt. Und sie wollen Narrative steuern, um Schritt für Schritt die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Wenn wir uns jetzt hier nicht ganz klar positionieren und die Räume, die von den neuen Rechten oder Neonazis erschlossen werden, wieder zuschließen, dann steuern wir auf eine Gesellschaft zu, in der Hass und Gewalt die Normalität darstellt. Das eben erwähnte Projekt Good Gaming, Well Played Democracy analysiert genau das, also wie rechtsalternative AkteurInnen zunehmend versuchen, auf Gaming-Plattformen eine menschenverachtende Stimmung zu schüren und macht Kampagnen oder bietet auch Workshops und Fortbildung hierzu an. Denn auch sie kommen zu dem Schluss, wie du ja auch, dass die Gegenaktionen noch immer viel zu wenige sind. Konkret sagen sie, obwohl die Mehrheit der GamerInnen sexistische, rassistische und antisemitische Haltungen ablehnen, ist die laute und entschiedene Haltung gegen Menschenfeindlichkeit sowohl in Videogames als auch in den Communities unterrepräsentiert. Ja, dass der Chaos Computer Club Haltung zeigt, das ist ja mehr als obvious. Auf ihrer Seite haben sie eine Unvereinbarkeitserklärung formuliert. Darin steht, wir sind eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Abstammung sowie gesellschaftlicher Stellung, offen für alle mit neuen Ideen. Wer jedoch mit Ideen von Rassismus und Ausgrenzung und damit verbundener struktureller und körperlicher Gewalt auf uns zukommt, hat sich vom Dialog verabschiedet und ist jenseits der Akzeptanzgrenze.
Das hätte ich gerne als Aufkleber für mein Auto.
Ja, ne? Ja, und weiter sogar noch. Der CCC erklärt, das Vertreten von Rassismus und von der Verharmlosung der historischen und aktuellen faschistischen Gewalt für unvereinbar mit einer Mitgliedschaft.
Super.
Das sind Aussagen, finde ich, ne?
Das sind klare Aussagen.
Ja. Und auch auf den Kongressen gibt es immer wieder Beiträge von TeilnehmerInnen, wie zum Beispiel Nazis in Games von Manuel Mannhardt. Er beleuchtet, wie Spiele die historischen Abläufe verzerren. Zum Beispiel werden in Games, die den Zweiten Weltkrieg als Setting haben, keine Massenmorde an Zivilisten aufgeführt oder der Holocaust erwähnt. Ja, warum? Ist eigentlich ganz klar, wenn man drüber nachdenkt. Ein Gameplay soll eine Herausforderung sein und auch noch so ein bisschen Spielspaß haben. Das hat's beides nicht. Oder auch die Frage, ob es für Spiele unbedingt Hakenkreuze und Hitlerbärte braucht. Oder ob es nicht sowieso schon klar ist, auch ohne diese eindeutigen Symbole. Meine Meinung hier, ja, muss es wirklich Spiele in diesem Setting geben? Kann man nicht einfach...
Es gibt so ja schon 100 auch, Stück.
Genau.
Es gibt doch schon 100 Stück.
Schon. Aber man kann doch einfach, so wie ich auch, durch fiktive Welten laufen und irgendwelche Monster bekämpfen. Warum muss es irgendwie Weltkriegbezug haben oder sonst was? Ja.
Ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Ja, ich glaube, da müssen wir nämlich noch tiefer graben. Ja. Da wird es psychologisch, glaube ich.
Ein bisschen beruhigt hat mich jedoch, dass Manuel Mannhardt erklärt, dass in den neuen Spielen der Holocaust nicht mehr verleugnet wird. Und es gibt auch gute Indie-Spiele, in denen man Widerstandskämpfer spielen kann. Wie in dem Spiel Through the Darkest of Times. Ja, da musst du als Widerstandsgruppe Geld einsammeln, Flugblätter verteilen, Waffen stehlen, Verfolgte verstecken und teilweise sogar Anschläge planen.
Alright, Katrin, ich glaube, es wird Zeit für so ein erstes Fazit. Wir halten fest, die Gaming-Szene ist von einem ernsthaften Problem der Unterwanderung durch Rechtsdenkende und Handelnde betroffen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Die Referenzpunkte dabei sind mannigfaltig. Spiele selbst können fremdenfeindliche Ideologien fördern oder aber von Rechtsextremen genutzt werden, um wiederum ihre Ideologien zu verbreiten. Stichwort Pokémon Go und Grand Theft Auto. Leider fehlt es an manchen Stellen an klaren Positionierungen seitens der Community, vor allem von denen, die einen gewissen Einfluss auf die Rahmenbedingungen haben. Die einen sagen, die Gruppe der Störenden ist qualitativ betrachtet eher klein und sollte nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Andere halten dagegen und warnen vor der Qualität der rechten Gaming-Kultur. Denn auch eine kleine Gruppe kann einen großen Schaden verursachen.
Ja, siehe AfD. Die haben auch mal klein und laut angefangen. Und jetzt sind sie groß und noch lauter und ziehen immer mehr WählerInnen an.
Was der Grund ist, warum wir ja diese Staffel machen.
Das stimmt. Ja, aber es gibt noch so viel mehr zum Gaming am rechten Rand zu sagen. Aber ja, unsere Sendezeit ist nur auch begrenzt. Also wie zum Beispiel die von Rechten für Rechte gemachten Spiele, die wirklich jede moralische Grenze sprengen. Ich erinnere mich an so ein Spiel wie ja, KZ-Manager von damals oder jetzt auch das aktuelle Spiel Heimatdefender. Da spielt man in pixeliger 2D-Manier bekannte Rechtsextreme und die GegnerInnen im Spiel ähneln sehr Jan Böhmermann oder auch dem jüdischen US-Milliardär George Soros. Ich denke, hier reicht es wirklich, dass wir erwähnen, dass es diesen Scheiß gibt. Ich sehe diese Spiele auch nicht als Einfallstor für neue Rechte, sondern eher ja, zur Festigung bereits bestehender Ideologien, oder?
Ja. Da stellt sich die Frage, kriegen wir diese Kuh überhaupt noch vom Eis? Also sagen wir mal so, es gibt sie ja durchaus, die positiven Beispiele, an denen man sich orientieren kann und die zeigen, Gaming kommt auch ohne Diskriminierung aus. In diesem konkreten Fall meine ich zum Beispiel E-Sports, eine Domäne, in der Fairplay, klare Regeln und bestimmte ethische Richtlinien gelten.
Genau, E-Sports schafft eine Umgebung, in der Talent und Geschicklichkeit im Vordergrund stehen, unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Herkunft. Für mich das beste Beispiel für eine inklusive Gaming-Kultur, in der Menschen aus vielen Hintergründen und Identitäten gemeinsam ihre Leidenschaft für Spiele teilen. Es ist mir persönlich auch sehr wichtig, diese Szene von den eben beschriebenen Aspekten klar abzugrenzen.
Ja, was der Sportverein in der analogen Welt ist, ist E-Sports im digitalen Raum.
Ja, das stimmt.
So, und ich finde, mit diesem Bild gehen wir heute mal aus der heutigen Folge heraus.
Na, gehen tu nur ich, Lisa.
Ja, wie dem auch sei. Tschüss, macht's gut.
Und Hals und Beinbruch.
Kannst nicht lassen.